Ich staune, wie die Zeit vergeht. Jetzt sind wir schon bei der letzten Veranstaltung angekommen. In dieser Welt hat alles ein Ende. Das sehen wir auch daran. Ich möchte darum, bevor ich mit meinem Beitrag beginne, zunächst einmal allen danken, die gekommen sind. Was wäre gewesen, wenn hier niemand gesessen hätte? Also ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und was wäre gewesen, wenn das nicht so gut vorbereitet gewesen wäre von so vielen Menschen und Helfern, wie ich gehört habe, die die Bühne gebaut haben, der Chor, der so viel vorbereitet hat und alle diese Dinge, die wir zum Teil sehen können und manches auch gar nicht sehen können, was an Arbeit geleistet worden ist. Ich kann nur darüber staunen und bin dankbar dafür. Mein größter Dank aber gilt unserem Herrn, der Menschen gerufen hat in seine Nachfolge. Menschen, die in diesen Tagen gewonnen werden konnten für den Himmel. Das tut der Jesus. Er ruft und will uns zum Ziel bringen. Wenn heute die letzte Veranstaltung ist, eigentlich möchte ich jedem die Hand drücken und ein herzliches Dankeschön sagen, ein herzliches Gott befohlen sagen und einen guten Weiterweg auf dem Weg zum Ziel hin. Gott segne euch alle. Wir haben uns heute ein besonderes Thema vorgenommen, von der Saat zur Ernte. In unserer Welt treffen wir oft eine Unterscheidung, die sich aufteilen lässt in zwei Teile. Wir unterscheiden zwischen Schwimmern und Nichtschwimmern. Wir unterscheiden zwischen Männern und Frauen, zwischen Ledigen und Verheirateten, zwischen Lesern und Analphabeten, zwischen solchen, die hören und zwischen Gehörlosen, zwischen Sehenden und Blinden. Immer wieder haben wir eine solche Zweiteilung. Gott macht auch eine Zweiteilung, das ist mir aufgefallen beim Lesen der Bibel. Nur teilt er nach anderer Kategorie ein. Nicht nach blind und sehend, ob Mann, ob Frau, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, was wir alles einteilen. Gott teilt nach der Gesinnung ein. Und er unterscheidet uns Menschen nach der irdischen Gesinnung oder nach der ewigen Gesinnung. Das ist Gottes Einteilung. Schauen wir uns zunächst die irdische Gesinnung an. Die meisten Menschen, müssen wir leider sagen, in unserer Welt leben ausschließlich diesseits orientiert. Sie beschäftigen sich nur mit dem, was so um sie herum ist, mit Haus und Garten, mit Briefmarkensammlung, mit Sport und all diesen Dingen, die so irgendwo nahe liegen, die so auf dieser Erde irgendwie vorkommen. Aber diese Sicht ist aus der Sicht Gottes verkürzt. Und die Bibel nennt das die irdische Gesinnung. In Philipper 3, Vers 18 bis 19 beschreibt uns die Bibel solche Menschen mit einer solchen irdischen Gesinnung. Hören wir einmal auf diesen Text. Und da heißt es: Hütet euch aber vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden, und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar noch stolz. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Erstaunlich ist für mich an diesem Text, er wird gerichtet an eine Gemeinde, an die Gemeinde von Philippi. Nun würde man denken, alle diese Leute, die zu der Gemeinde von Philippi gehören, die haben alle eine ewige Gesinnung. Offensichtlich nicht. Denn genau an diese Gemeinde wird ein solcher Text geschrieben. Das finde ich beachtlich. Ich würde erwarten, dass ein solcher Text geschrieben wird, dass er gilt für Atheisten, für Ungläubige. Aber hier wird dieser Text an Menschen geschrieben, die von sich behaupten, sie seien Christen. Und sie sind sogar Mitglied einer Gemeinde. Das sollte uns zu denken geben und wir sollten uns alle prüfen, ob wir, obwohl wir zu irgendeiner Gemeinde oder Kirche gehören, ob wir nach irdischer Gesinnung leben oder nach ewiger Gesinnung. Und dieser Text aus dem Philipperbrief zeigt uns an, wenn wir nach irdischer Gesinnung leben, dann führt der Weg in die Verdammnis, obwohl wir uns Christen nennen. Das ist gefährlich. Das kann sogar eine Betäubung sein, dass man sagt, ich bin ja Christ. Und dann kann mir ja nichts passieren. Neulich sagte mir jemand, eine Bedienung in einem Restaurant, als ich so ein Traktat weitergab. Ach, sagt sie, das brauche ich nicht. Ich bin getauft und konfirmiert. Also damit wollte sie sagen, ich bin Christ durch diese zwei Handlungen und alles Weitere interessiert mich nicht. Und jetzt kann ich leben, wie ich will. Das ist irdische Gesinnung. Das hat nichts zu tun mit dem, was die Bibel als ewige Gesinnung bezeichnet. Schauen wir uns nun Menschen an mit ewiger Gesinnung. Und davon lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 2 und 4, wo es heißt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und in Matthäus 10, Vers 39 sagt der Jesus, wer sein Leben findet, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist ewige Gesinnung. Und weiterhin sagt der Jesus in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Lebenskonzept. Wenn wir wollen, dass die alltäglichen Dinge unseres Lebens gelingen, wie ist der Schlüssel dann? Dass wir uns zuallererst um die ewigen Dinge kümmern. Und dann wird quasi im Nebeneffekt es der Herr Jesus schenken, dass auch die Dinge, die wir zum täglichen Leben brauchen, auch gelingen werden. Das können wir ausprobieren. Übrigens, alle die Texte, die in der Bibel stehen, sind immer zum Ausprobieren gedacht. Da ist keine philosophische Rede oder sonst was, sondern Gott sagt sogar, und prüfet mich hierin. Prüfet mich hierin, ob ich euch das tun werde, was ich euch verheißen habe. So genau tut Gott das. Woran erkennen wir nun rein äußerlich Menschen mit irdischer Gesinnung und mit ewiger Gesinnung, also diese Einteilung, die Gott vornimmt. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass Menschen, die von der Ewigkeit her denken, dass wir sie finden werden beim Säen und beim Ernten. Das ist ihre ganz zentrale Aufgabe ihres Lebens. Sie überlegen sich, wie kann ich säen und wie kann ich ernten. Um diesen Gedanken kreisen sich viele dieser Dinge. Und so wollen wir uns heute Nachmittag einmal Gedanken darüber machen, wie das mit dem Säen und mit dem Ernten aussieht. Zunächst einmal zeigt uns Gott selber im Vorbild seiner Schöpfung, wie gesät wird. Gott sät auf mannigfache Weise. Er hat einen großen Erfindungsreichtum in der Art des Säens. Ahornsamen haben Flügel und der Wind kann sie weite Strecken hin bewegen, weil die Flügel sich wie ein Propeller drehen und dann vom Winde fortgetrieben werden. Beim Löwenzahn ist es ganz anders. Ein Löwenzahn hat eine fallschirmartige Vorrichtung und der Wind hebt sie vielleicht hoch in einer Böe, trägt sie davon und dann fallen sie als Fallschirm irgendwo runter und fallen auf das Land und die Spitze, wo der Samenkorn drin sitzt, fällt in die Erde. Und es geht auf und wächst. So sät Gott mit großem Erfindungsreichtum. Beim Rühr mich nicht an, da ist es so, dass die Samenkörner durch eine explosive Entladung ausgestoßen werden und sich dann auf diese Weise verteilen. Bei der Spitzklette hat sich Gott noch was ganz anders einfallen lassen. Der Samen der Spitzklette hat Stacheln mit Widerhaken. Und wenn da jetzt ein Tier dran vorbeiläuft, egal ob das ein Bär oder ein Hase ist oder was auch immer, und kommt an so eine Klette dran, dann bleibt das im Fell hängen. Ja, und die Tiere machen oft große Wanderungen, gehen Kilometer weit und irgendwann stellen sich an einen Baum und kratzen sich da und schubbern sich da und dann fällt das Ding ab. Und dann wächst das kilometerweit entfernt dieser Samen. Großartig, wie auch auf diese Weise große Entfernungen überbrückt werden können. Einige Beeren und Früchte werden von Tieren gefressen. Und das geht dann alles durch den Darmtrakt hindurch. Und irgendwann einmal, wo die Tiere unterwegs sind, dann wird das dort hinterlassen. Und das Geniale dabei ist, da ist gleich der Mist dabei, sodass das gleich gut wachsen kann. Also Gott ist schon auch manchmal ganz interessant, wie er das macht. Er hat auch da Humor. Und dabei, bei der Kokosnuss ist das ganz anders. Die Kokosnuss kann schwimmen. Und da steht vielleicht irgendeine Kokospalme an einem Strand. Und das fällt ins Wasser. Und jetzt kommt die Strömung und die treibt die Kokosnuss nicht nur hunderte, vielleicht sogar tausend Kilometer weit. Und an einem ganz anderen Strand landet diese Kokosnuss. Und dort geht sie auf und wächst. Es ist so unfassbar, wie erfinderisch Gott ist mit dem Säen, wie das alles funktioniert. Ich muss eine Geschichte erzählen, wie jemand gehandelt hat nach dem Prinzip des Säens. Ein junger Mann, er kommt nach London in eine Gemeinde und am Ende des Gottesdienstes meldet er sich und sagt, ich habe noch ein kurzes Zeugnis zu sagen. Und der Pastor sagt, nun, der Gottesdienst ist jetzt fast zu Ende, aber es muss sehr kurz sein. Er sagt, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und da sagt der junge Mann, ich komme gerade aus Sydney, aus Australien, und als ich dort durch die Straßen ging, war da ein alter Mann an einer Straßenecke, an einem Geschäft, und der sprach mich an, bevor ich den Flug nach London antrat. Und er sagte zu mir, junger Mann, wenn Sie in dieser Nacht sterben, wissen Sie, dass Sie dann im Himmel sind? Und gab ihm eine Schrift mit. Und das war's. Und dann sagt der junge Mann, ich habe das im Flugzeug gelesen. Das hat mich überzeugt, was da geschrieben stand. Und ich habe mich entschieden, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Das war ein Zeugnis, 2 Minuten. Da hatte er das gesagt. Der Pastor dieser Gemeinde war fasziniert von diesem Zeugnis, wie jemand so schnell zum Glauben gekommen war. Und er hatte eine Konferenz in der Karibik, also einige tausend Kilometer weiter. Und er dachte, auf dieser Konferenz kann ich diese Geschichte von dem jungen Mann einmal gut weitererzählen, denn das wird die Leute beeindrucken, wie sie sehen, wie Gott handelt. Und er erzählt dort die Geschichte all den Teilnehmern. Und am Ende kommen 3 Missionare auf ihn zu und sagen, diesen Mann von Sydney, den kennen wir. Wir sind durch ihn zum Glauben gekommen. Wir waren einmal in Sydney und dort hat der Mann uns genau dieselbe Frage gestellt. Er hat gesagt, wenn Sie in dieser Nacht sterben werden, werden Sie dann im Himmel sein. Und er hat uns so ein Traktat mitgegeben. Das haben wir gelesen und wir sind dadurch zum Glauben gekommen. Da ist der ganz fasziniert, der denkt, dass gestern vor kurzem hat er mir das in London erzählt, der junge Mann, jetzt komme ich hier in die Karibik und schon höre ich wieder von diesem alten Mann da aus Sydney. Nun kam es so, dass er einige Wochen später in Indien zu tun hatte. Und in Indien erzählte er diese Doppelgeschichte schon von dem jungen Mann in London und nun auch noch, was er in der Karibik erlebt hatte. Und hinterher kommt ein Inder auf ihn zu und er sagte, wissen Sie, diesen jungen Mann, diesen alten Mann aus Sydney, den kenne ich auch. Ich war Regierungsbeamter, ich hatte in Australien zu tun, war in Sydney und am letzten Tag vor meiner Rückreise nach Indien wollte ich noch ein wenig Spielzeug für die Kinder kaufen und war da in einem Geschäft und da steht ein alter Mann, und fragt mich, wenn Sie in dieser Nacht sterben würden, wären Sie dann im Himmel und gibt mir eine Schrift. Das habe ich im Flugzeug gelesen, so sagt dieser Inder. Und ich komme nach Hause und er sagte, ja, wie geht das jetzt eigentlich, wie kann ich in den Himmel kommen? Und er sagte, dann bin ich zu einem Hindu-Priester gegangen und habe ihn gefragt, wie das geht. Und der Hindu-Priester hat gesagt, das weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier am Ende der Straße, da wohnt ein Missionar, geh doch mal zu diesem Missionar hin, der wird dir das sagen können. Und er ging dorthin, traf den Missionar und der hat ihm das erklärt. Und so sagte dieser Inder, auf diese Weise bin ich zum Glauben gekommen. Gewaltig. Nun vergingen ein paar Jahre und dieser Pastor aus London hatte nun in Australien zu tun. Nun hatte er schon so viele Geschichten gehört von diesem alten Mann aus Sydney. Er dachte, jetzt muss ich diesen Mann doch mal irgendwie ausfindig machen. Die Straße war ihm bekannt, in welcher Straße er da wirkte. Er ging dorthin, aber er fand den Mann nicht. Nun denkt er, ich muss doch mal jetzt irgendeine Gemeinde aufsuchen und mal fragen, ob da jemand diesen alten Mann kennt. Und in der Tat, in der Gemeinde hatte man ihm gesagt, ja, wir kennen diesen alten Mann, der hat viele Jahre, hat er diesen Dienst getan, aber jetzt ist er inzwischen schon so alt, jetzt kann er das nicht mehr. Er ist schon sehr ziemlich schwach und krank. Aber habt ihr die Adresse da? Ich möchte den gerne mal aufsuchen, weil ich so viele Geschichten von dem Mann gehört habe. Und dann ging er zu dem hin und er hat ihm auch dann noch einen Tee bereitet und dann saßen sie da. Und dann erzählte dieser Pastor, was er weltweit gehört hatte von seinem Dienst. Und dann fragte er ihn, sagen Sie mal, haben Sie jemals gehört, dass irgendeiner durch Ihren Traktatdienst zum Glauben gekommen ist? Da sagte er, nein, niemals. Aber ich habe nie aufgehört zu säen, weil es in der Bibel steht, dass wir säen sollen. Und so habe ich gesät und gesät. Aber, sagt er, jetzt freue ich mich darüber, dass das so viel Frucht gebracht hat, dass das eine solche Ernte eingebracht hat. Es ist bekannt geworden, nur kurze Zeit nach dem Besuch dieses Pastors ist dieser Mann gestorben. Und er ist jetzt in der Ewigkeit und jetzt kann er etwas sehen von dieser reichen Ernte, wo er ein Leben lang, viele Jahre, nichts gesehen hat. Und davon möchte ich uns ermutigen, dass wir säen und dass wir nicht aufhören zu säen. Gott hat versprochen, was wir säen, das werden wir ernten. Das ist eine Zusage Gottes. Was du säst in deinem Leben, das wirst du ernten. Und Gott verspricht, was er hält, unbedingt. Und das werden wir alle erleben. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir in die Säearbeit gehen. Es gibt noch so viele Menschen in unserem Land, die noch lange nicht errettet sind. Aber durch unseren Säedienst, den wir tun, können wir noch manch einen gewinnen. Ich habe eine markante Geschichte gehört von einem Mädchen aus der Schweiz, die konnte so gerade eben lesen. Und dann las sie in ihrer Bibel diesen einen Satz, wo der Jesus sagt, und wenn ihr jemand ein Glas Wasser reicht, deswegen, weil er mein Jünger ist, es wird in Ewigkeit gelohnt werden. Das ist doch großartig. Ein Glas Wasser, das du jemand weiterreichst, wird in Ewigkeit gelohnt. Das ist das Prinzip Gottes. So genau nimmt er das. Dieses Mädchen liest das in der Bibel, rennt in die Küche, holt sich ein Glas Wasser und geht auf die Straße. Will das jemandem geben? Ich finde das bemerkenswert. Das ist Glaubenstat, das ist Umsetzen dessen, was man gelesen hat. Und sie sieht dann niemanden auf der Straße und dann rennt sie weiter mit dem Glas bis zum Waldesrand. Und dort am Waldesrand kommt ein junger Mann ihr entgegen. Und sie geht auf den zu und sagt, gib das Glas Wasser und sagt, komm hier, trink dieses Wasser im Namen Jesu. Und der denkt, was ist das denn? Das habe ich noch nie erlebt, dass mir so jemand da draußen irgendwie ein Glas Wasser reicht und dann noch im Namen Jesu. Naja, der trinkt das, hatte offensichtlich Durst. Und das Mädchen nimmt das leere Glas, läuft wieder nach Hause und stellt das Glas in die Küche ab. Und das war erledigt. Jetzt vergehen Jahre, etliche Jahre sind vergangen. Dieses Mädchen war erwachsen geworden, hatte Krankenschwester gelernt und war dann in einem Krankenhaus tätig. Und eines Tages wird dort ein Mann eingeliefert und als erstes holt er seine Bibel raus und legt auf dem Nachttischschränkchen die Bibel hin. Und das merkt die Krankenschwester und sieht das. Und sie geht auf ihn zu und sagt, ach, Sie haben Ihre Bibel mitgebracht, das ist ja toll. Das tut hier kaum jemand. Aber erzählen Sie doch mal, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Wie kommen Sie an diese Bibel ran? Und da sagt dieser Mann, ja, das liegt schon Jahre zurück. Als junger Mann sah ich keinen Sinn mehr im Leben. Und dann nahm ich einen Strick und wollte in den Wald gehen und meinem Leben ein Ende bereiten. Aber da kommt so ein kleines Mädchen dahergelaufen und gibt mir ein Glas Wasser und sagt, trink das im Namen Jesu. Und das hat mich also dermaßen ins Nachdenken gebracht. Ich bin umgekehrt nach Hause gegangen, habe mir eine Bibel besorgt und gelesen und habe dann den Herrn Jesus gefunden. So bin ich gläubig geworden. Da sagt die Krankenschwester, wissen Sie, wer das war? Das war ich. Von mir haben Sie damals das Glas bekommen, als ich noch so ein kleines Mädchen war. Ist das nicht toll? Da hat dieses Mädchen durch das Umsetzen, durch diesen Säedienst, können wir sagen, einen Menschen zum Himmel gerettet. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen dieser Mann im Laufe seines Lebens auch zu Christus geführt hat, sodass etliche, man kann sagen, durch das Glas Wasser in den Himmel gekommen sind. Das tut Gott. Aber wenn wir faul sind und nur in irdischer Gesinnung leben, passiert überhaupt nichts. Aber wenn wir uns ermutigen lassen vom Worte Gottes und das tun, dann wird etwas geschehen. Das ist Gottes Versprechen. Das Säen ist nicht immer ein leichter Dienst. In der Bibel steht im Psalm 126, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wir sehen also, es kann sein, dass wir einen Säedienst tun und der wird von den Menschen abgelehnt. Und dann haben wir manchmal das Nachsehen und einen großen Nachteil, das kann sein. Ich habe gehört von einer Diplombiologin, die mir persönlich bekannt ist. Und diese Frau war zum Glauben gekommen in einer Evangelisation. Und sie war so begeistert, dass sie den Herrn Jesus gefunden hat und hat gleich am nächsten Tag, fing sie an in ihrem Labor, wo sie tätig war, hat sie von Jesus weitergesagt. Und waren die Leute begeistert dort im Labor? Überhaupt nicht. Die haben mir bald einen Spitznamen verpasst und haben gesagt, ach, du bist ja die Laborpredigerin. Und als dann nachher eines Tages Stellen eingespart werden mussten, welche Stelle war dran? Ihre. Dass man die Laborpredigerin los war. So kann es uns passieren. Und wir sehen, das ist Tränensaat in dieser Welt. Es ist ein Jammer, wenn man eine Stelle verliert. Das ist nicht leicht. Aber die Bibel sagt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das war nicht vergeblich gesät. Gott hat das gesehen. Und Gott hat gesehen, dass sie ungerecht behandelt wurde. Und das wird Gott einmal sehr groß lohnen. Wer sich für sein Wort einsetzt und die Verbreitung des Evangeliums. Unser Leben wird im letzten Gericht einmal nach der Saat gemessen, die wir gesät haben. Das sagt uns die Bibel an so vielen Stellen. Das können wir nachlesen in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, auch im Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, wo das so deutlich erklärt wird, welche Frucht daraus erwächst, wenn wir für den Herrn wirken und handeln. Ich komme jetzt zu dem Punkt, wann wird gesät? Ist ja wichtig, diese Frage beim Säen. Jeder Bauer kann uns das erklären, wann gesät wird. Es gibt bestimmte Säezeiten. In Deutschland wird der Winterweizen im Herbst gesät und der Sommerweizen wird im Frühjahr gesät. Das weiß ich noch als Kind auf dem Bauernhof in Ostpreußen, kann ich mich noch genau erinnern, wie das mit der Saat war. Als kleiner Junge ist man ja überall dabei auf dem Bauernhof, das kriegt man alles mit. Und so kann man das schon von klein auf lernen, wie das dort praktiziert wird. Als ich vor einigen Jahren in Paraguay war, da hat man mir gesagt, der Winterweizen wird nur im Mai gesät. Also da ist eine ganz andere Säezeit für den Weizen als hier in Deutschland. Ist ja auch auf der südlichen Halbkugel. Wenn es jetzt um die biblische Saat geht, dann können wir sagen, die biblische Saat wird ganzjährig gesät. Nicht im Mai, nicht nur im Frühjahr oder im Herbst, sondern das ganze Jahr über. Ist das nicht großartig? Wir können das ganze Jahr über säen, ohne Pause. Immer können wir säen. Ja, sogar rund um die Uhr. Und die Bibel sagt uns in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Manche Leute sagen, jetzt ist Unzeit, jetzt ist nicht die richtige Zeit. Wir können das von Paulus lernen, als er im Gefängnis war, von Philippi, da konnte man sagen, naja, jetzt ist keine Säezeit. Aber doch, als das Erdbeben begann und die Wände wackelten und der Kerkermeister dort mit der Angst zu tun bekam und sagt, was soll ich tun jetzt? Mir laufen die Gefangenen weg und dann gibt es einen Kopf kürzer. Die Römer sind da ziemlich, die fackeln da nicht lange. Und da sagt der Paulus, die liefen überhaupt nicht weg. Die blieben da und Silas und sie sangen fröhliche Lieder dort im Gefängnis, wo die Wände wackelten vom Erdbeben. Die hatten gar keine Angst, weil sie wussten, auch das Erdbeben ist in der Hand des lebendigen Gottes. Aber jetzt kommt es darauf an, zu säen. Jetzt in dieser Zeit, in dieser Unzeit, müssen wir die Botschaft von Jesus sagen. Und sie haben das diesem Kerkermeister erklärt. Und dieser Mann fand noch in derselben Nacht zum Herrn Jesus. Und sie haben ihm gesagt, glaube an den Herrn Jesus, wirst du und dein Haus selig. Und dann sind sie in sein Haus gegangen und haben dem ganzen Haus auch das Evangelium erklärt. Und die haben es auch verstanden und die ließen sich taufen. Und die werden wir alle einmal im Himmel wiedersehen. Wie großartig, dass der Paulus nicht aufgehört hat zu säen. Wo wird gesät? Nun, man kann sagen, alle Länder der Erde. Nichts ist ausgenommen. Überall darf gesät werden. Das Feld, das Gott uns bereitet hat, ist das größte Feld, das es überhaupt nur gibt. Das größte Säefeld überhaupt. Und der Jesus sagte in Matthäus 28, Vers 19, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dann geht hinaus und sät und bringt die Botschaft weiter. Ich hatte ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, als ich im vergangenen Jahr in Japan war und dort mehrere Vorträge hielt. Und da war in Tokio eine Veranstaltung angesagt. Das war für Geschäftsleute geplant und die kamen auch. Und dann treffe ich dort einen Professor. Und dieser Professor, den hatte ich mal kennengelernt vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren, so lange war die Zeit dazwischen, war ich das letzte Mal in Japan gewesen, zu einer Dienstreise, zu einem wissenschaftlichen Kongress. Und da hatte ich mir ein Buch eingesteckt, eins, was hier auch auf dem Büchertisch liegt, das gab es damals schon in Deutsch. Und da traf ich auf dem Kongress einen Japaner, der einige Zeit in Deutschland gelebt hatte und der darum gut Deutsch konnte. Und so habe ich ihm dieses Buch damals gegeben und er wollte auch noch eine Widmung drin stehen haben, habe ich auch reingeschrieben. Und jetzt an diesem einen Abend, da taucht dieser Mann auf nach 25 Jahren und er macht seine Tasche auf und holt dieses Buch raus. Und er sagt, das haben Sie mir gegeben. Ich denk, das ist aber merkwürdig. Unter 120 Millionen Japanern ist dieser eine plötzlich an diesem Abend da. Er bringt das Buch mit und wo ich noch etwas ungläubig gucke, zeigt er mir die erste Seite mit der Widmung, die ich ihm persönlich geschrieben hatte. Ist ja nicht zu fassen, was Gott aus Säedienst macht. Und erzählt er mir, er hatte das einem Kollegen gegeben, auch ein Professor dort an der Uni. Und er sagte, der war ganz begeistert von diesem Buch, wo es darum ging, um die verschiedenen Religionen. Und dann hat er, dieser andere Professor, dieses Buch jede Seite kopiert. Und er muss das intensiv gelesen haben, aber sagt, den können Sie nicht mehr sprechen, der ist schon gestorben. Ich habe den Eindruck, dieser Mann, der hat das unglaublich intensiv gelesen, wenn er sich das so kopiert hat. Und da stand drin, wie man in den Himmel kommen kann. Da freue ich mich, wie gut, dass ich das Buch weitergegeben habe und dass das Frucht bringt für die Ewigkeit. Auch noch nach so langer Zeit. Das ist das, was Gott tut, wenn wir bereit sind zu säen. Was ist das, die Saat, die wir säen? Die Bibel sagt uns in Lukas 8, Vers 11, der Same ist das Wort Gottes. Das ist das, was wir weitergeben. Das Wort Gottes direkt oder wo über das Wort Gottes geschrieben wird und erklärt wird, sodass andere das verstehen können. Wir wissen, jeder Bauer weiß, dass man die Saat sorgfältig aufbewahren muss. Das kenne ich auch noch aus meiner Heimat. Da gab es eine Tenne und die musste trocken sein. Das durfte nicht feucht sein, damit die Saat dann nicht vergammelt und irgendwie schon anfängt zu verwesen oder zu keimen oder sonst was. Damit die frisch bleibt und dann wieder gut eingesetzt werden kann im Frühjahr zum Säen. Das Wort Gottes ist ein Saatgut von ganz besonderer Art. Dieses Wort Gottes verdirbt nie. Es haben viele Menschen etwas unternommen, um diese Saat kaputt zu machen. Sie wollten es verbrennen, sondern sie haben alle möglichen Dinge angestellt, dass es mit diesem Wort Gottes endlich zu Ende ist. Voltaire hatte gesagt, ich werde die Bibel ausrotten, und in einigen Jahren wird es keine Bibel mehr geben. Und Gott hat Humor. In seinem Haus, wo er gelebt hat, ist heute eine Bibelgesellschaft. Das ist die Antwort Gottes. Diese Saat kann niemand zerstören. Und diese Saat ist bleibend und diese Saat ist kostbar und diese Saat ist durch nichts zu ersetzen. Es gibt keine bessere Saat, die wir säen können, als dieses Wort Gottes. Schauen wir uns jetzt die Ernte an. Wenn es um die Ernte geht, dann haben wir zweierlei Dinge zu unterscheiden. Eine Ernte, die schon sichtbar wird in dieser Welt. Das können wir jetzt schon sehen, was da an Ernte zutage kommt. Aber es gibt auch eine Ernte, von der wir jetzt noch gar nicht sehen können, sondern die erst in der Ewigkeit offenbar wird. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir manchmal vielleicht nicht allzu viel Ernte sehen. Saat sehen wir immer, die sehen wir. Aber die Ernte, die letzte Ernte, die werden wir in der Ewigkeit sehen. Und dann werden wir erstaunt sein, wenn wir gesät haben, wie viel dort aufgegangen ist und dann gewirkt hat. Die Saat, das tut Gott. Er zeigt uns immer wieder auch eine solche Saat, wie sie aufgeht und wie sie geerntet werden kann. Ich war vor einiger Zeit in der Schweiz, in dem schönen Ort Wetzikon, und hatte dort abends einen Vortrag. Es war eigentlich mehr so ein wissenschaftliches Thema, so Wissenschaft und Bibel, so eine Frage. Es ging gar nicht mal so direkt um Evangelisation. Und hinterher, als ich fertig war, kamen so ein paar junge Leute zu mir und hatten noch einige Fragen. Und in dem Moment kommt ein Ehepaar auf mich zu, ein jüngeres Ehepaar. Und die Frau sagt, sagen Sie mal, kann man sich hier heute Abend bei Ihnen noch bekehren? Ich sage, natürlich kann man sich hier bekehren. Bei mir kann man sich nach jedem Vortrag bekehren, egal wie das Thema heißt. Das ist ja die wichtigste Frage, dass wir den Herrn Jesus finden, dass das funktioniert. Und ich sage, bitte nehmen Sie da Platz, da sind schon so ein paar Stühle hingestellt. Ich will noch eben hier mit den Fragen das klären und dann komme ich zu Ihnen rüber. Und dann hatten die da Platz genommen. Ich war dann noch irgendwann fertig mit diesen Fragen dort. Und als ich dann zu denen hinkam, ehe ich überhaupt ein Wort sagen konnte, da sagt die Frau zu mir, ich muss Ihnen erst meine Geschichte erzählen. Ich sage, bitte, das interessiert mich. Ja, sagt sie, uns hat vor einiger Zeit jemand eine CD von Ihnen gegeben. Und auf dieser CD, die habe ich gehört, die hat mich sehr schockiert. Ich sage, warum das? Na ja, sagt sie, sie haben da gesagt, dass Gott es nicht will, wenn Paare unverheiratet zusammenleben. Das will Gott nicht, das ist ihm ein Greuel. Ja, sagt, das habe ich gesagt, das stimmt, sowas sage ich. Na ja, sagt sie, das habe ich gehört und da habe ich einen Schock bekommen. Wenn Gott da so schlecht überdenkt, und genau das haben wir gemacht. Wir haben schon einige Jahre so in wilder Ehe zusammengelebt. Nun, dann sagt sie, und dann habe ich zu, wie soll ich sagen, mein Mitbewohner oder wie, habe ich zu ihm gesagt, du, wir müssten heiraten, denn Gott will nicht, dass wir so in dieser Weise leben. Dann haben sie das geplant und haben das auch ausgeführt. Dann sagt die Frau, nun muss ich Ihnen noch dazu sagen, dass ich sehr schwer herzkrank war. Und ich sollte eine Operation haben, eine sehr, sehr schwere Operation, eine Herzoperation, das ist ja kein Pappenstiel, das hatte ich vor mir. Aber wissen Sie, das will ich Ihnen erzählen, als wir denn geheiratet haben und ich dann wieder zum Arzt ging und diese Operation dann nun ausgeführt werden sollte, da sagt der Arzt, ist nicht mehr nötig, ist alles okay. Ich sage, ja, ist auch kein Wunder, Sie waren gehorsam und auf Gehorsam reagiert Gott mit Segen. Das ist die Auswirkung des Gehorsams. Und das werden wir erleben. Wenn jemand Gott gehorsam ist, dann wird er sich, das wird sich sofort als Segen in seinem Leben auswirken. Das hat Gott auch versprochen. Wer mir gehorsam ist, den wird er segnen. Das können wir prüfen. Alles prüfbar, alles nachprüfbar, alles testbar. Und als sie das so gesagt hat, und ich sage, da hat Gott noch einen draufgesetzt, sagt sie, ja, ich hatte immer, war auf der Suche nach einer Arbeit und ich habe alle möglichen Bewerbungen geschrieben, aber ich bekam nur Absagen. Und nach der Hochzeit schreibe ich eine Bewerbung und bekomme sofort eine Zusage. Und ich habe wunderbare Kollegen, alles ist wunderbar gelaufen, sagt sie, ich bin froh, eine Arbeitsstelle zu haben mit lieben Kollegen. Na, da sehen Sie, da hat Gott noch einen draufgesetzt, das tut Gott auch, wenn man gehorsam ist. Und dann sagte sie weiter, naja, nun haben wir diese CD gehört, die haben wir mehrfach gehört und am Ende des Vortrags sagen sie immer, man kann da in einen Raum kommen und da kann man sich bekehren. Aber auf der CD ist ja kein Raum, wo man sich bekehren kann. Wo sollte ich hingehen? Und dann sagt sie, dann haben wir im Internet immer nachgeguckt, nach ihrem Namen und wir haben gefunden ihre Homepage und dann haben wir sie schon eine ganze Zeit lang verfolgt, wo sie immer Vorträge halten. Und jetzt haben wir gesehen, jetzt sind sie hier in Wetzikon. Und jetzt sind wir, eine Stunde Autofahrt haben wir hinter uns. Das ist nicht so viel, das haben wir gesagt, jetzt gehen wir sofort da los. Und jetzt kamen sie mit dem Ziel, sie wollten sich bekehren. Haben sie auch gemacht. Jetzt waren sie da und saßen da und haben wir die Bibel aufgeschlagen und haben den Weg gezeigt, wie man den Herrn Jesus finden kann und ganz gewiss dann weiß, dass man in den Himmel kommt. Und so sind sie dann fröhlich davongezogen. Ich habe heute noch guten Kontakt zu diesem Ehepaar, weil das auch so eine besondere Sache war, wie die so zum Glauben gekommen sind und wie man diese Ernte so erleben konnte. Wobei ich überhaupt nichts gesät habe. Das haben andere getan. Andere haben etwas weitergegeben. Und daran wurde mir auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir CDs und solche Dinge weitergeben an Menschen, die offen sind davon, die vielleicht auch schockiert sind darüber, was sie hören, aber dann doch den Himmel finden. Ich war in Österreich und da war in einer Veranstaltung ein Bauer und er sagte, was Sie da sagen, das kenne ich alles schon. Ich habe mir 60 CDs besorgt von Ihren Vorträgen und wenn ich auf dem Feld bin und mit dem Traktor fahre, dann höre ich alle diese Botschaften. Ich weiß alles. Wunderbar. So macht Gott das, so dürfen wir säen und viele Menschen dürfen das wahrnehmen und diese Botschaft des Evangeliums hören. Wir waren in Weißrussland gewesen und in Weißrussland hatten wir einen Vortrag in der Hauptstadt in Minsk. Und dieser Vortrag war angesetzt für Wissenschaftler, also für Ingenieure, Physiker und Chemiker oder was weiß ich, weil auch der Vortrag entsprechend ausgerichtet war. Und hinterher kommt ein Diplom-Ingenieur auf mich zu, ein Russe, und Er erzählt mir über den Übersetzer seine Geschichte. Und er sagte, wissen Sie, während des Zweiten Weltkrieges, als hier Besatzung war, da war ich Waise gewesen, war in einem Waisenhaus und es gab dort nichts zu essen. Wir haben wirklich Not gelitten in der Zeit. Und damals, sagt er, da kam ein deutscher Soldat, ein ganz großer Mann, hatte immer einen ganz langen Mantel an, der reichte bis zur Erde fast runter. Und der kam immer zu uns ins Waisenhaus und hat uns Brot gebracht. War ein deutscher Soldat. Und der konnte auch Russisch. Und dann hat der in Russisch mit uns, hat er uns biblische Geschichten erzählt. Und wenn er ging, hat er mit uns gebetet. Nun haben das die Deutschen rausbekommen, dass der zu den Feinden geht und da zu denen da spricht und in das Waisenhaus geht. Und dann bekam er von seinem Vorgesetzten den Auftrag, er dürfte nicht mehr dort in das Waisenhaus hineingehen. Nun, Befehl ist Befehl. Dann hat er gesagt, dann gehe ich eben nicht rein. Ich bleibe draußen stehen. Die kannten ihn alle schon. Die wussten, wer er war. Und er stellte sich draußen vor dem Waisenhaus hin und die machten die Fenster auf und dann hat er unten von unten gepredigt, erzählt, hat Brot denen gegeben. Er war nicht im Waisenhaus, sondern er hat dann außerhalb des Waisenhauses diesen Dienst getan. Nun, dieser Mann erzählt mir das so und ich denke, naja, der will mir was Gutes sagen, weil ich aus Deutschland komme. Nun will er etwas Positives über die Deutschen sagen. Habe ich mich natürlich gefreut. Ich weiß immer noch, werde es nie vergessen, das war an einem Freitagabend und am Sonntag waren wir in einer Baptistengemeinde und ich hatte da zu predigen und dann hinterher habe ich auch gesagt, hier kann man sich heute entscheiden, bleibt zurück, kommt nach vorne, wer da will und ihr könnt heute euer Leben bei Jesus festmachen, damit ihr in den Himmel kommt. Und nun sehe ich das Bild heute noch vor mir, in der ersten Reihe saßen junge Leute, nur junge Leute und auf einmal, da kommt dieser Mann dazu und setzt sich in die zweite Reihe. Und was tut er? Auch er bekehrt sich zu Jesus mit 71 Jahren. Da war dieser Soldat, der dort gesät hat im Waisenhaus, der hat einfach gesät und ging dort treu hin und tat seinen Dienst. Und die Kinder haben das aufgenommen. Von der Ernte haben wir ja nur ganz wenig gesehen. Ich weiß ja nicht, was bei den anderen Kindern passiert ist. Nur dieser eine kam ja und erzählte das. Und der bekehrte sich. Und dieser Mann, der ist schon längst in der Ewigkeit, dieser Soldat, der diesen Dienst getan hat und längst nach seinem Heimgang ins ewige Reich, kommt dieser, als er 71 Jahre alt ist und bekehrt sich. Wir sehen, das Säen hat sich gelohnt, obwohl er es damals nicht gesehen hat. Es lohnt sich zu säen für den Herrn Jesus Christus in seinem Namen. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir nicht aufhören zu säen. Und wenn wir uns dazu ermutigen lassen, der Jesus hat versprochen, wir werden eine reiche Ernte einfahren. Was wir säen, werden wir unbedingt ernten. Und wer nichts sät, wird auch nichts ernten. Die Bibel sagt sogar, es ist eine Proportionalität. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch reichlich im Segen ernten. Dazu möchte ich uns ermutigen, das zu tun. Gott zeigt uns hier und da etwas von der Ernte. Und das hat mich in diesen Tagen auch so froh gemacht, dass an jedem Abend Menschen dort in den Raum kamen mit dem roten Punkt und sie haben ihr Leben festgemacht und wir haben etwas gesehen von dieser Ernte, die Gott einfährt. Nicht wir sind es, die wir einfahren, überhaupt nicht. Der Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das wissen wir auch. Aber mit dem Herrn Jesus und in seinem Namen dürfen wir sehen, wie er wirkt und wie er handelt. Und er tut es nach seiner Verheißung. Er handelt. Und er ruft uns auch heute, am letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe, dass wir unter den roten Punkt durchgehen und eingehen zur Ernte Gottes. Aber dann, wenn wir dort geerntet sind von unserem Herrn, dann haben wir eine schöne Aufgabe und dann gehen wir in den Säedienst und säen ein Leben lang und werden eine riesige Ernte einmal einfahren. Das werden wir erleben, das hat der Herr versprochen. Aber jetzt schauen wir uns die letzte Ernte an. Und die letzte Ernte, die stattfindet, die findet jenseits in dieser Welt statt. Findet in der Ewigkeit statt. Und wie diese Ernte aussieht, davon möchte ich uns jetzt eine Vorstellung machen. Und zwar, wie wird dieses Endgericht vor dem Thron Gottes ablaufen? Und ich möchte das in Form einer Erzählung tun. Eine Erzählung, die zwar frei formuliert ist, aber sich genau anlehnt an den biblischen Texten, die, wie sie dort beschrieben sind. Vor dem Thron Gottes versammeln sich Millionen und Abermillionen von Menschen. Das ist eine riesige Ebene, das Auge kann das kaum überschauen, diese riesige Menschenmenge, die dort sich versammelt hat. Eine gewaltige Menschenmenge, denn es ist die gesamte Menschheit, die dort versammelt ist. Aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Nationen sind sie gekommen. Aus allen Jahrhunderten, wann sie gelebt haben, alle sind sie jetzt da. Aber es fällt auf, wenn wir uns diese Leute dort vorstellen, sie sind aufgeteilt in zwei Gruppen. Ich nenne sie mal Gruppe 1 und Gruppe 2. Gruppe 1 ist eine große Zahl von Menschen. Es sind Menschen, die während dieser Lebenszeit mit Gott gelebt haben, die sich einmal zum Herrn Jesus bekehrt haben, die ihr Leben nach ihm ausgerichtet haben und die in der Spur Jesu gelaufen sind. Und sie blieben ihm treu, egal in welcher Situation des Lebens, sie sind ihm treu geblieben ein Leben lang. Und jetzt sehen wir sie dort und sie bilden die Gruppe 1, eine sehr, sehr große Gruppe. Millionen von Menschen sind das. Und dann sehen wir noch eine zweite Gruppe, die ist deutlich abgetrennt von denen. Und wenn wir genau hinsehen, ist diese zweite Gruppe viel, viel größer. Es ist eine große Ansammlung von Menschen. Riesig groß. Und da stehen sie jetzt vor dem Thron Gottes. Und diese zweite Gruppe, die noch viel größer ist, wir beobachten, wie sie dort zugange sind und diskutieren. Sie diskutieren und debattieren und sie werden sich plötzlich einig und sagen, wir werden heute Gott anklagen. Und zwar werden wir Gott anklagen wegen des Leides in dieser Welt. Und sie sind sich einig, sie klagen jetzt Gott an. Gott wird wegen des Leides in dieser Welt von ihnen angeklagt. Und sie sagen, wie kann dieser Gott über uns zu Gericht sitzen? Er soll erst mal selbst Rechenschaft abgeben über sein Verhalten, das uns überhaupt nicht verständlich ist. Wo war denn Gott, so sagen sie, als wir im Kessel von Stalingrad waren, als wir dort froren und starben? Wo war Gott? Und wo war Gott bei den Flutkatastrophen, die es in dieser Welt gegeben hat und wo so viele Menschen umgekommen sind? Wo war die Allmacht Gottes zu spüren während der Dürrekatastrophen in Afrika, wo viele Menschen und Kinder gestorben sind? Und wo war Gott beim Untergang der Titanic oder beim Untergang der Gustloff, das ist das Schiff mit der allerhöchsten Todeszahl, nämlich 9000 Tote wurden am Ende des Zweiten Weltkrieges, gingen unter in der Ostsee. Und nun treten einzelne Leute auf, die besonders gelitten haben. Und da kommt eine junge Frau und sie hebt ihren Ärmel hoch und zeigt die eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Aufgeregt schaut ein farbiger junger Mann und löst seinen Hemdkragen und sagt, schaut euch das mal an. Und so sagte er zu seinem Nachbarn, guck einmal hier, dieses hässliche Mal eines Strickes. Gelyncht wurde ich deswegen, nur weil ich schwarz bin. Stellt euch das mal vor. Und dann tauchen immer wieder Ebenen auf von Menschen, von Gruppen, die jeder ihre eigene persönliche Anklage formulieren. Und dann sagen sie, Gott, wie gut hast du es im Himmel gehabt. Du warst im Himmel, wo es schön ist. Dort, wo es Licht ist, wo es keinen Jammer gibt und kein Elend. Du kennst keine Träne, keine Furcht, keinen Hunger, keinen Hass, so wie wir es erlebt haben. Und wie kannst du, Gott, dich jetzt hier hinstellen, um uns zu richten? Und sie bilden mehrere Gruppen und jede Gruppe wählt einen Sprecher. Und immer je derjenige wird zum Sprecher ernannt, der am meisten gelitten hatte. Und dann taucht dann auf ein Jude aus Auschwitz, ein Schwarzer, der als Sklave verkauft wurde, ein Unberührbarer aus Indien, ein entstellter Leprakranker, ein Gefolterter, der mehrere Jahre in einem kommunistischen Gefängnis zugebracht hatte, ein Opfer aus Hiroshima und auch jemand, der im Arbeitslager in Sibirien war. Und sie diskutieren heftig und überlegen, was man tun soll. Und dann wird man sich einig in einem einhelligen Urteil über Gott. Und sie sagen, Gott, du solltest dazu verurteilt werden, auch einmal auf die Erde zu gehen. Aber als Mensch, nicht als Gott. Du sollst einmal genauso dort leben, unter den Menschen, so wie wir es erlebt haben. Und sie haben gleich ganz bestimmte Bedingungen aufgestellt, unter welchen Bedingungen er unter den Menschen leben sollte. Und sie sagten, er sollte als Jude geboren werden. Die Hintergründe seiner Geburt sollten zweifelhaft sein. Und niemand würde wissen, wer eigentlich der Vater ist. Und sie hatten sich weiter überlegt, er sollte versuchen, den Menschen zu erklären, wer Gott ist. Auch diese Aufgabe haben sie ihm gegeben. Er sollte dann von seinen Freunden verraten werden. Und er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden, von einem voreingenommenen Gericht verhört werden und dann von einem feigen Richter verurteilt werden. Schließlich sollte er erfahren, was es heißt, völlig auf sich allein gestellt und von allen Menschen verlassen zu sein. Und weiterhin hatten sie formuliert, er sollte gequält werden und dann sterben. Und das sollte in aller Öffentlichkeit geschehen, und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er wirklich gestorben war. So hatten sie das alles formuliert und Gott vorgetragen. Und nachdem sie alles gesagt hatten und ihre Anklage vorgebracht haben, da antwortet Gott dieser Menge. Und er sagt, ich habe das alles gehört, was ihr gesagt habt. Alles, was ihr vorgebracht habt, weiß ich. Und ihr sollt nun auch gerecht beurteilt werden. Euch wird Gerechtigkeit widerfahren. Aber das werde ich nicht tun, sondern dieses Gericht habe ich meinem Sohn übergeben. Meinem Sohn habe ich so vieles übertragen. Ich habe ihm die Schöpfung übertragen, dass er diese Welt schaffen soll. Und er ist genauso allmächtig und allwissend wie ich. Und so hat er die ganze Schöpfung gemacht. Und ich habe ihm auch übertragen, dass er der Richter ist. Und so wird er euch jetzt richten. Und dann stand der Sohn Gottes auf. Er glich einem Menschen und doch war vieles so ganz anders. Er trug ein langes Gewand und um seine Brust lag ein breiter goldener Gürtel, der weithin sichtbar war. Seine Augen glitzerten wie Feuerflammen und hatten eine durchdringende Tiefe. Jeder fühlte sich von ihm zutiefst erkannt. Und es gab jetzt nichts mehr zu verbergen. Nichts, gar nichts. Erstaunlich, wie in einem so kurzen, einzigen Moment das ganze Leben jedes Einzelnen wie ein Film ablief. Und alle klitzekleinen Details des Lebens wurden plötzlich offenbar. Alles war da. Keine Heimlichkeit mehr. Alles war plötzlich lebendig. Und die Stimme des Sohnes Gottes hatte einen einzigartigen Klang. Seine Sprache war nicht zu beschreiben, weder laut noch leise. Eher gleicht sie dem Wasserrauschen an den großen Meeren. Überall wird er in der gleichen Lautstärke vernommen. Was er spricht, wirkt klärend, beurteilend, aber auch teilend. Sein Gesicht strahlt von einem Glanz und einer Heiligkeit, die den Glanz der Sonne bei weitem übertrifft. Nun spricht er, und alle staunen über ihn, was er sagt. Und er sagte: Ich war bei euch auf der Erde, ich kam zu euch, um euch aus dem Rachen des Todes und vom Weg zur Hölle abzubringen. Ich wollte euch erretten. Ich hatte nur ein einziges Motiv, warum ich auf diese Erde kam und die Herrlichkeit des Himmels verlassen habe und meinen Vater im Himmel. Ich kam genau so, wie ihr es wolltet. Ich kam als Jude, als Armer. Von meiner Göttlichkeit habe ich nie für mich selbst Gebrauch gemacht. Ich kam, um euch zu helfen. Ich habe euch nicht nur von Gott erzählt, täglich habe ich durch mein Leben euch Gott vor Augen gemalt, sodass ihr sehen konntet, wer Gott ist. Aber ihr seid argwöhnisch und undankbar mit mir umgegangen. Als ich 10 Aussätzige heilte, hielten es 9 nicht für nötig, mir ein Dankeschön zu sagen. Aufgrund falscher Anschuldigungen habt ihr mich angeklagt, weil ihr mich beseitigen wolltet. Johlend und gröhlend standet ihr unter dem Kreuz und hattet Wohlgefallen an meinen Qualen. Der Hauch meines Mundes hätte ausgereicht, um euch den gar auszumachen. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Davon habe ich aber in der gottverlassenen Welt nie für mich Gebrauch gemacht. Als ich am Kreuz war, hätte ich 1000 Engel rufen können, die mir Wasser zu trinken gegeben hätten. Aber ich habe es nicht getan. Aber der Tod konnte mich nicht halten, weil ich ohne Sünde war. Ich bin das Leben. Ich war tot, aber ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, ich bin das ewige Leben in Person. Gott aber hat mich erhöht und einen einzigartigen Namen gegeben. Ich habe euch alle erretten wollen aus eurer Sündhaftigkeit. Von eurem Weg zur Hölle wollte ich euch in den Himmel retten. Weinend saß ich vor den Toren Jerusalems und war betrübt über eure Gleichgültigkeit und die massive Ablehnung meiner Rettungsabsicht. Stattdessen habt ihr euch in eurer Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit bestätigt gefühlt. Nun erhaltet ihr euer Urteil, das euch nicht überraschen wird, denn wortwörtlich habe ich es euch vorausgesagt, wie mein Urteilsspruch über euch sein wird, den ich euch heute sage. Geht hin von mir zur ewigen Strafe. Ihr wusstet doch, dass der breite Weg zur Verdammnis führt. Aber davon konnte ich euch ja nicht abbringen. Ich habe es euch selber gesagt und Tausende meiner beauftragten Verkündiger haben es euch immer wieder ins Gewissen geredet und euch gerufen. Aber ihr habt nicht gewollt. Nun geht, ich habe euch nie gekannt. Nun fielen alle aus der Gruppe 2 auf ihre Knie. Nicht einer stand noch. Auch nicht die Atheisten, die Kommunisten, die Freidenker, die Freimaurer, die Pharisäer, die Sadduzäer, die modernen Theologen, die in ihrer Klugheit den Menschen wissenschaftlich darlegen wollten, dass Jesus niemals leibhaftig auferstanden ist und die die Bibel zerpflückt haben und nicht dem geglaubt haben, was dort steht. Und in einem Chor stimmten sie ein: In allem hat er recht. Ihr Berge und Hügel, fallt auf uns. Wir können die Wahrheit nicht länger ertragen. Und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen plötzlich leise fort. Niemand wagte mehr zu sprechen. Keiner bewegte sich. Plötzlich wusste jeder: Jetzt ist es zu spät. Dann wandte sich der Sohn Gottes der ersten Gruppe zu. Auch das war eine überwältigend große Schar, aber doch deutlich kleiner als die andere Gruppe. Und diesen sagt der Herr: In der Welt wart ihr oft nur eine kleine, verachtete Schar und kamt euch manchmal kümmerlich und verlassen vor. Ihr seid nie groß rausgekommen. Von euren Taten berichteten nicht die Zeitungen, nicht das Fernsehen, nicht das Radio. Ihr habt mir in aller Stille und Demut gedient. Weil ihr mir das getan habt, was ich euch anbefohlen habe. Ihr habt nicht nachgelassen, von mir zu erzählen, vom Reich Gottes zu predigen und Menschen zu rufen. Ihr habt gesät und gesät. Ihr seid im Geringen treu gewesen. Nun will ich euch über viel setzen. Der ganze Himmel ist jetzt euer. Die Hoffnung, die ihr gehabt habt, hat sich jetzt voll erfüllt. Was ihr während eures ganzen Erdenlebens nie gesehen habt und nie gehört habt, ist nun für euch für die Ewigkeit bereitet. Hier ist eure ewige Bleibe, hier im Himmel. Von hier werdet ihr nie mehr vertrieben. Hier ist eure Heimat. Hier habt ihr Heimatrecht. Ihr wurdet um meinetwillen verachtet und gering geschätzt. Weil ihr meinem Wort ausnahmslos vertraut habt, wurdet ihr als Fundamentalisten gebrandmarkt und verschrien. Nun ist Erntetag. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Das ist Erntetag. Ich staune darüber, wie der Jesus uns alle die Worte, die er uns dann zurufen wird, uns heute schon gesagt hat. Die finden wir in der Bibel. Er wird die Worte, die er uns in der Bibel offenbart hat, die wird er uns sagen. Entweder wird er sagen: Geht fort von mir, ich kenne euch nicht, geht in die ewige Verdammnis. Oder er wird sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und er lässt uns diese Botschaft hier und heute sagen, und wir entscheiden im Hier und Heute, zu welcher Gruppe wir einmal am Erntetag gehören werden. Diese Entscheidung hat der Herr in unsere Hände gelegt. Darüber dürfen wir frei entscheiden. Entscheide dich für die kleinere Gruppe, die aber unübersehbar groß auch ist. Die Kolonne, die in den Himmel einmarschiert, das ist der Ruf, der letzte Ruf in dieser Veranstaltungsreihe, wo der Herr dich ruft und sagt: Komm, du bist geladen zu der Gruppe, die eingeht in die ewige Herrlichkeit. Und er ruft uns alle und sagt: Komm, hier und heute, du bist berufen, ob jung, ob alt. Ich rufe wieder Kinder, die kommen dürfen. Der Jesus liebt die Kinder. Ihr dürft kommen, ganz klar, damit ihr zur richtigen Gruppe gehört. Ich rufe die Jugendlichen, die vielleicht schon viel gehört haben, vielleicht 10 oder 20 oder 320 Predigten, ich weiß nicht wie viel, und immer noch dagegen waren, sich nicht haben bewegen lassen. Ich rufe euch, kommt, macht die Sache dingfest, dass sie gilt. Man muss im Lebensbuch eingetragen sein, damit man den Himmel erreicht, damit man zu der Schar gehört, die eingeht in die Ewigkeit. Macht das heute fest. Und ich rufe die Älteren, egal wie alt, nach oben hin. Ich rufe jeden, der hier ist und noch nie eine Entscheidung getroffen hat, dass er das festmacht. Und ich rufe auch diejenigen, die zu einer Gemeinde gehören und nicht sich im Säherdienst befinden, dass sie kommen und dem Herrn sagen, unser Leben soll sich ändern. Von der irdischen Gesinnung will ich wechseln zur himmlischen Gesinnung, zur ewigen Gesinnung. Wir sehen, heute ist Ruftag, Erntetag, komm! Kein anderer als der ruft dich, der Jesus Christus, weil er dich liebt und dich gewinnen will für ein ewiges Reich. Gehe daran auf keinen Fall vorüber. Wir wollen ihm danken für diese großartige Einladung, die uns gilt. Und wir wollen es wahrnehmen an diesem letzten Tag der Veranstaltungsreihe. Ich weiß das aus Erfahrung, so manch einer schiebt es und schiebt es und schiebt es auf, aber jetzt ist der letzte Tag. Komm. Komm und sieh. Wir wollen ihm danken, dass er diesen Ruf an uns ergehen lässt, dass wir in diesem freien Land leben dürfen, dass in dieser Freiheit verkündigen dürfen und niemand hindert uns daran, diese gute Botschaft zu sagen. Welch eine Gnadenzeit, die der Herr uns gewährt. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so gut informiert hast, dass wir heute schon wissen, wie der Erntetag einst aussehen wird. Und wir können uns jetzt schon einordnen, zu welcher Gruppe wir wohl gehören. Aber wenn wir zur falschen Gruppe gehören, dann rufst du uns, dass wir wechseln, dass wir zu dir kommen und das ewige Heil bekommen in dir, das du bereitet hast für jeden, der da kommt. Du willst aber von uns den Willen haben, dass wir sagen, ich komme. Ich möchte zu dir gehören, hier und heute und dann in alle Ewigkeit. Danke für diese Gnade, die du uns gewährst, obwohl wir Sünder sind und du uns alle Schuld abnehmen willst, wenn wir zu dir kommen. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus. Und tausend Dank dir, lieber Vater im Himmel, der du uns deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, dass er am Kreuz die Schuld getragen hat, sodass jeder kommen kann, so wie er ist, und doch Eingang findet zum Himmel. Danke dafür, Herr Jesus Christus, du unser Herr und Heiland. Amen.